Am Ende aller Tage, wenn es wirklich richtig knallt, und dagegen soll ich mich ja rückversichern, gegen das ganz große Problem, das ich nicht antizipieren kann, dann ist das Edelmetallportfolio immer noch da, was immer auch mit Immobilien und Aktien ja zwischenzeit passiert sein mag. Oder mit Anleihen sowieso. Aber Anleihen haben wir eh nicht im Portfolio, weil bei uns gilt, Sachwert schlägt Geldwert, und Anleihen. Anleihenfreunde gibt's in der babylonischen Talmud-Drittelregel sowieso nicht. Da war es ja Vieh, Land und Gold. Findet ihr da irgendwo Anleihen? Ich nicht. Also, dass Silber sich relativ zu Gold wirklich dramatisch verbilligt hätte, kann man empirisch nicht bestätigen. Wenn du dir mal anschaust, die aktuelle Gold-Silber-Ratio ist zwar nicht so niedrig, wie sie auf dem Höhepunkt der Silber-Frenzy war, als Silber auf über 100 Dollar explodiert ist, aber sie ist immer noch mal ein Drittel niedriger als der langjährige Durchschnitt vorher. Das heißt also, wir haben eine Anpassung der Gold-Silber-Ratio von etwa 90 bis 100 auf etwa 60 gesehen. Und jetzt ist sie bei 60, dort hat sie sich eingependelt. Das ist ein signifikanter Unterschied. Allerdings, richtig ist, Silber ist viel volatiler. Erstens ist es ein engerer Markt. Zweitens haben wir das industrielle Thema. Und das industrielle Thema ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hat die Industrie und die Industrie finanzierenden Banken ein Interesse an einem niedrigen Silberkurs, weil umso niedriger der Silberkurs ist, umso mehr Silber kann die Industrie einkaufen und dann auch verwenden. Und sie greift dazu auch in die Bestände des Anlagesilbers rein. Wenn der Silberkurs niedrig genug ist, geht das ja. Aber man kann die Bestände natürlich nur eine Weile lang anzapfen. Irgendwann mal wird die Lücke zwischen Produktion und Nachfrage so groß, das heißt, die Nachfrage wird die Produktion übersteigen an einem bestimmten Punkt, dass es schwierig wird. Letzten Endes, und du hast das völlig zu Recht darauf hingewiesen, kurzfristig lässt sich die Produktion nicht hochfahren, mittelfristig lässt sie sich aber sehr wohl hochfahren. Und das Hochfahren der Produktion, das ist ein ganz normaler marktwirtschaftlicher Effekt, das geht nur, wenn der Preis steigt. Das Preissignal in einer Marktwirtschaft dient ja gerade dem Zweck. Wenn relative Preise ansteigen, bedeutet das, dass die relative Nachfrage nach einem Produkt angestiegen ist. Und das gibt ein Signal an die Produzenten, mehr zu produzieren. Ja, und dieses Mehr an Produktion wird auch gebraucht. Das heißt also, nur eine nachhaltige Erhöhung des Preises führt auch zu einer Erhöhung der Produktion und damit zu einem Schließen der Lücke zwischen Nachfrage und Angebot. Und da beißt die Maus keinen Faden ab, wie es so schön heißt. Und aber richtig ist auch, dass die Volatilität genau aus diesem Grund höher ist, und sie ist auch deswegen höher, weil die Intervention, die ja von den großen Marktteilnehmern vor einigen Monaten gemacht wurde. Und wir haben es ja mit Dimi Speck, haben wir an dieser Stelle neulich darüber diskutiert. Also ich fand, dass das Argument, was Dimitri da vorgelegt hat, sehr schlagend war. Nämlich, dass er gesagt hat, der Silbermarkt, weil er enger ist, kann leichter manipuliert werden. Ja, er kann auch über den Papiermarkt leichter manipuliert werden. Und wenn er erstmal ins Rutschen kommt, dann steigt der Fear-Index bei den Anlegern deutlich an. Die lassen sich davon eher beeindrucken, weil er eben volatiler ist. Und dann flüchten die Anleger aus dem Markt und gehen stattdessen ins Gold zum Beispiel rein, weswegen dort die Volatilität viel geringer ist. Wir sehen ja auch bei uns, dass es ständig zu Verschiebungen kommt in unserem Gold- und Silberkonto zwischen der Goldanlage und der Silberanlage. Mal gehen die Leute mehr ins Silber, mal gehen sie mehr ins Gold. Aber diese Effekte sind beobachtbar. Also wenn der Fear-Index durch eine Manipulation des Marktes einsetzt, lassen sich die Leute teilweise kurzfristig aus dem Markt vertreiben, was dann das Ergebnis der Manipulation des Marktes noch quasi hochhebelt. Und dieses Argument von Dimi kann man eigentlich genau nachvollziehen, und ich halte es für sehr vernünftig an der Stelle. Allerdings ist doch die Frage, wie stelle ich mich eigentlich als Anleger drauf ein? Was nützt mir eigentlich diese Betrachtung? Ja, und da sage ich, die hat einen begrenzten Nutzen. Und zwar deswegen, weil was ist der eigentliche Zweck von Edelmetallen im Portfolio? Der eigentliche Zweck von Edelmetallen im Portfolio ist nicht, dass ich jährlich meine 5, 8, 10% Rendite kriege, obwohl ich die im Schnitt der letzten 55 Jahre gekriegt habe, was wunderschön ist, aber das ist nicht der eigentliche Zweck. Der eigentliche Zweck ist die Rückversicherung gegen das Unbekannte und Unbekannte Unbekannte. Also gegen Risiken, die ich nicht antizipieren kann. Ja, deswegen habe ich Liquidität in Edelmetallen geparkt. Und die kurzfristige Volatilität, die ist eigentlich für diese Rückversicherungsfunktion vollkommen egal. Und zwar deswegen, weil am Ende aller Tage, wenn es wirklich richtig knallt, und das dagegen soll ich mich ja rückversichern, gegen das ganz große Problem, das ich nicht antizipieren kann, dann ist das Edelmetallportfolio immer noch da, was immer auch mit Immobilien und Aktien in der Zwischenzeit passiert sein mag. Oder mit Anleihen sowieso. Aber Anleihen haben wir eh nicht im Portfolio, weil bei uns gilt, Sachwert schlägt Geldwert und Anleihen. Anleihenfreunde gibt's im babylonischen in der babylonischen Talmud-Drittelregel sowieso nicht. Ja, da war es ja Vieh, Land und Gold. Ja, findet ihr da irgendwo Anleihen? Ich nicht. Also insofern, das ist nicht der Zweck. Und die Kernfrage ist höchstens, wenn ich jetzt das weiß, dass das so zyklisch ist und so volatil, nehme ich jetzt den niedrigen Kurs als optimale Möglichkeit nachzukaufen oder sitze ich sogar das aus und setze mich hin und sage, ich habe ein Drittel und bin happy damit. Ja? Also diese Frage des Investorenverhaltens, was leite ich an Investorenverhalten daraus ab, die stellt sich für mich gar nicht. Ich weiß, dass die meisten da draußen anders agieren. Das sehen wir ja auch an der Frage, wenn wir sehen, wird Gold gekauft, wird es verkauft, wird Silber gekauft, wird Silber verkauft im Markt. Wir sind ja in diesem Markt tätig. Und die meisten Leute agieren anders. Ist es rational, anders zu agieren? Ich habe da meine Zweifel. Und zwar deswegen, weil dieses andere Agieren setzt immer voraus, dass wir eine Analyse haben können, die uns kurzfristig sagt, wo es hingeht. Und genau das stelle ich in Abrede. Kurzfristig werden wir es nicht wissen. Ja, wenn mich jemand vor 3 Tagen gefragt hätte, kann das sein, dass der unter 4.000 fällt, hätte ich gesagt, unwahrscheinlich, nicht unmöglich. Aber wissen, tut mir leid, ja, kann ich leider nicht mit dienen. So, jetzt ist es kurzfristig mal unter 4 gefallen. Ich weiß gar nicht, wo es heute steht. Ich glaube, es steht ziemlich nah wieder an 4, hat es ein bisschen erholt. Aber letzten Endes ist unsere Möglichkeit, das so zu analysieren, dass wir solche kurzfristigen Schwankungen antizipieren können, fast unmöglich. Das ist ein Wetten. Und ich bin, wie ihr wisst, gegen Wetten. Also ich bin nicht dafür, seine Anlagestrategie von Wetten abhängig zu machen. Es gibt Leute, die sind so begabt. Ich bewundere die, ja. Aber ich gehöre da nicht dazu.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de